Am 27. Juni 2025 ist bekannt worden, dass als Seitenflügel vom Fall Pierin Vinzenz eine Hausdurchsuchung beim Lukas Hessig, einem Betreiber von Inside Paradeplatz, durchgeführt worden ist. Es ist sowohl die Redaktion durchsucht worden, wie auch seine privaten Räumlichkeiten daheim. Die Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdacht auf Verletzung vom Bankgeheimnis. Das ist ein juristisch wie auch publizistisch heikler Vorwurf, der weit über den konkreten Fall rausgeht. Denn ganz im Kern steht natürlich letztendlich die Frage, wie weit darf investigativer Journalismus gehen, wenn es um öffentlich relevante Vorgänge in der Finanzwelt handelt. Ich habe mich mit dem Lukas Hessig am 9. April 2022 über den Fall Vinzenz eingehend unterhalten. Aufgrund der Hausdurchsuchung, wie gerade geschildert, möchte ich diese Podcast-Folge nochmal ausspielen. Im Gespräch im April 2022 erzählt mir der Lukas Hessig, wie er nach dem Verlust von seiner Redaktionsstelle als unabhängiger Journalist neu angefangen hat und Inside Paradeplatz gegründet hat. Eine Plattform, die später eine zentrale Rolle in der Aufdeckung der sogenannten Raiffeisen-Affäre um den Pierin Vinzenz und den Beat Stocker spielt. Der Lukas Hessig erzählt im Podcast, wie er früher auf sensible Informationen zu fragwürdigen Finanzgeschäften gestossen ist. Es geht da um interne Zahlungen und Beteiligungen. Er berichtet darüber, wie er mit vertraulichen Daten arbeitet, ohne die Herkunft offen zu legen. Wörtlich hat er gesagt, ich habe Informationen gehabt und ich habe mit diesen Informationen geschafft. Er hat auch immer mit Widerstand der Betroffenen gerechnet. Nicht gerechnet hat er, dass aber eines Tages die Staatsanwaltschaft bei ihm in der Tür steht. Er war immer wieder mit juristischen Drohungen von den Betroffenen konfrontiert gewesen. Und eben jetzt, 3 Jahre später nach unserem Gespräch, steht er in einer strafrechtlichen Untersuchung. Was dem Gespräch von damals eine neue Dringlichkeit verleiht. Es ist ein Moment, wo sich Strafrecht, Medienfreiheit und persönliches Risiko berühren. Und wer den Podcast verfolgt, weiß, dass ich ja eine Reihe gestartet habe, Betonung auf gestartet, wo ich die meistgehörte Episode vom Podcast auf dem Weg als Anwältin im Rahmen vom Jubiläum zu der 700. Folge haben wollte oder möchte ausstrahlen. In dieser Spezialreihe habe ich mit der Folge 704 mit diesen Top 5 angefangen und habe mal den 5. Platz ausgespielt. Da mir jetzt die Hausdurchsuchung beim Lukas Hessig dazwischen gerätscht, möchte ich jetzt gerade zum Platz 1 von meiner Liste der meistgehörten Podcasts kumpen und eben die Folge vom April 2022 ausstrahlen. Ich lade euch ein, mit mir das Gespräch auch nochmal zu hören. Es ist aktueller denn je. Und man hört das eine oder andere nochmal mit ganz anderen Ohren. Viel Spass beim Hinhören.
Mein Name ist Turi Bonin, ich bin Anwalt und Podcaster. Podcast heisst «Auf dem Weg als Anwalt». Und mein Weg kreuzt heute der...
Lukas Hessig.
Guten Abend, Herr Hessig.
Grüezi, Herr Bonin.
Es ist ja noch lustig. Gefühlt tauchen Sie in jedem Wirtschaftsstraffall von mir irgendwie irgendwo auf.
Dann haben Sie nicht so viel Fall.
Aber wie kommt das?
Ja, also Sie haben offenbar ein bisschen Flair für die spannenden Geschichten. Irgendwie ziehen Sie die an, wahrscheinlich, oder? Und ich versuche ein bisschen die grossen Sachen irgendwie zu bewältigen als Journalist.
Also ich habe mehr das Gefühl, dass Sie einfach eine unglaublich gute Nase für Storys haben.
Gut, ich meine, ich bin jetzt etwa 30 Jahre Journalist. Ich war mal noch Pressesprecher am Flughafen, aber das war einfach mal ein Versuch gewesen. Ich bin eigentlich recht gern Journalist. Und ja, was muss man dann machen? Man muss Storys haben. Ja, das ist ein Job.
Wie ist denn zu Inside Paradeplatz gekommen?
Ich bin ja eigentlich ein Loser, oder? Ich war auf Redaktionen und bin am Schluss rausgefallen.
Ich habe gesehen, Sie haben so im Zweijahresrhythmus Radio 24, Finanz und Wirtschaft, Sonntagszeitung, Facts, Bilanz, Weltwoche. Also immer so Zweijahresrhythmus.
Genau. Genau. Aber das, da kann man auch nicht zu viel in interpretieren. Ich war dort sicher auch noch ein bisschen jünger und in den Medien gibt es die springen und die anderen, die sitzen bleiben. Das gibt es vielleicht in anderen Branchen auch, das ist okay. Aber am Schluss wäre ich schon gerne geblieben. Also ich war bei der Weltwoche und habe eigentlich gefunden, super. Und dort bin ich dann leider nicht mehr, bin dann halt einfach überzählig gewesen. Und dann habe ich den Job verloren. Und nachher bin ich selbstständig geworden. Und das war im Rückblick, glaube ich, die Zäsur gewesen. Das hat mich recht getroffen. Habe dann aber doch mir einen Schub geben und sagen, komm, das packst du jetzt irgendwie. Und habe es lässig gefunden. Und aus dem raus, aus dem Selbstständigen raus, fängt man an, anders zu denken.
Das war 2006.
Genau. Und dann habe ich einfach weitergemacht, was ich vorher gemacht habe. Einfach als Freie. Dann müssen sie in der Regel 3 Abnehmer haben, um über die Runde zu kommen. Ja, ich hatte dann ein bisschen wechselnde Beziehungen gehabt. Immer irgendeine Zeitung vom Sonntagsmarkt. Das war wichtig, weil die haben ein bisschen mehr gezahlt. Und dann konnte ich auch das mit dem ein bisschen länger recherchieren, weiter pflegen. Dann etwas, vielleicht noch Magazinform, Bilanz, so, oder solange es Fax noch gegeben hat. Und dann...
Also hast du einfach so freischaffend?
Ja, klar, total freischaffend, ja. Und dann habe ich irgendwann mit der Zeit ein Online-Medium gehabt, 20 Minuten online. Und dann aber klar, ist 08 die Finanzkrise gekommen und dort habe ich dann mich darauf gestürzt und aus dem sind dann auch Bücher geworden. Und das ist wahrscheinlich neben dem Spirit, den ich sage, also als Freischaffender, habe ich dann auch inhaltlich quasi eine Plattform gehabt mit den Banken. Und das kommt hat dann zum Inside-Paradeplatz geführt.
Und wann startet der Inside-Paradeplatz?
Am 23.11.11.
Also 5 Jahre nach Ihrer Selbstständigkeit?
Genau. Ja.
Und immer als Blog?
Ja, also ich weiß gar nicht, was ein Blog genau ist. Einfach,
einfach online. Ihre Online-Seite?
Ja. Also nicht Print, einfach online. Ja. Ich habe einfach angefangen, glaube ich, so wie Sie. Mal den ersten Beitrag.
Ja, dann hat man einen Leser, nämlich sich selber.
Genau, ja. Es sind dann aber am ersten Tag schon 500 gewesen.
Echt?
Ja.
Was ist denn die erste Story gewesen?
Ganz langweilig. Fehlstart der Mutti.
Fehlstart.
Fehlstart der Mutti. Mutti ist Fehlstart. Mhm. Ich glaube, den Genitiv habe ich dort schon können. Und, und dann ist das so im Rückblick so ein Analystenbericht gewesen. Einfach so eine Analyse.
Oder? Ja. Also
keine News, irgendwie nicht speziell zwingend. Schon ein bisschen etwas von einer gewissen, sagen wir, Tonalität, aber sehr zurückhaltend im Vergleich zu heute. Gleich habe ich dann am Abend geschaut, oder? Also am Abend, nein, ich habe dann das auch noch nicht so gewusst, wie man das überhaupt macht mit diesen Google-Werkzeugen, dass man kann schauen kann, wie viel Leser das man hat. Aber irgendwie relativ bald habe ich gesehen, da sind schon 520, 30 Leute auf den Artikel gegangen und habe mich dann bis heute frage ich mich eigentlich, wie ist denn das gegangen?
Ja, das ist lustig. Ich kann es bei meinem Podcast auch überhaupt nicht erklären. Ich sehe einfach so die Entwicklung immer so wieder Verdopplungen. Aber man versteht nicht recht, wie das so kommt.
Und warum. Doch, ich finde natürlich die Schübe, die man dann manchmal kann erzielen kann, wo es plötzlich steil hochgeht oder nachher einfach die Entwicklung nach oben, die haben ja viel mit dem Medium zu tun. Also es ist eine Ausweitung von der Leserschaft, von der Zuhörerschaft, so das Kreisförmige, das, sagen wir, das goes virtual, oder? Wie das Virus haften oder ausbreiten. Aber am Anfang, wenn Sie anfangen, oder? Wer kommt überhaupt auf den Blog oder bei Ihnen auf den Podcast? Das finde ich schon noch irgendwie speziell, rätselhaft.
Und dann haben Sie von Anfang an jeden Tag einen Beitrag gehabt?
Das Konzept. Ich habe eigentlich ein Jahr gebraucht, bis ich den Namen hatte. Da haben wir also viel Mühe gegeben.
Inside-Paradeplatz.
Ja, wenn das so
banal jetzt sind Sie erst geheißen.
Bankreporter, da habe ich keinen einzigen Artikel publiziert. Und der Name ist das Programm. Und ja, dann war das Ziel, ein Artikel pro Tag.
Wann haben Sie denn Ihre Sprache gefunden?
Auch im Zug vom Schreiben, einfach jeden Tag. Das ist eine gute...
Aber ein Jahr oder 2 Jahre?
Nein.
Schnell kommen?
Nein, überhaupt nicht. Nein, 10 Jahre. Also das ist immer noch im Entwickeln. Aber klar, ja, es hat sich dann angefangen rauszuschälen. Relativ gleich habe ich gemerkt, kurze Abschnitte, das kommt so vom Ticker her.
Also sind ja Satz, jeder Satz ein Absatz.
Das kommt also, ich bin bei Radio 24 gewesen, und dort hat man noch die Telefax, Telex-Sachen gehabt. Dann hat das gerattert, oder? Reuters und so. Dort hat es noch irgendwie andere Agenturen gegeben. Dann hat man das abreißen. Und dann mit dem Maßstab so streifen, dass man es immer schön vor sich gehabt hat. Und dann die Headline, oder? Zuerst war es ja nur eine Headline, dann haben wir die gerade im Radio auch rauslassen. Nachher ist dann ein mittellanger Bericht gekommen, dann ein langer. Und das ist so ein bisschen das Arbeiten von diesen Wires, oder? Die Nachrichtenagenturen. Und das habe ich gefunden, das hat etwas für sich. Weil sie können eigentlich überall aussteigen. Sie können nur den Titel lesen und sie wissen schon, was es geht. Dann die Unterziele ein bisschen mehr. Dann der erste Abschnitt, okay, da kommt wieder eine Figur eingeführt. Und dann eigentlich überall im Text kann man raus und hat das Wichtigste.
Jetzt war bei mir der Bert Stocker im Podcast. Und er hat gemeint, der Fall Vincent Stocker, das sei ein wichtiger Booster für Inside-Paradeplatz.
Ja, wenn er es sagt, dann sowieso.
Was heisst jetzt das?
Ja gut, er ist ja Teil von dieser Geschichte. Oder?
Aber das hat schon Aufmerksamkeit generiert.
Ja klar, also am Anfang ja nicht. Wo der erste Artikel kam, ist
2016.
Ja, im April. Ist das so ein bisschen durchgeflutscht. Es hat keine grosse Reaktion gegeben. Man hat dann gesehen, gewisse Kommentare. Schreiber wissen mehr. Das haben wir ein bisschen gemerkt. Ich meine, ich habe von Anfang an gewusst, da geht es ums Ganze. Und dann habe ich natürlich sehr genau geschaut, was kommen da für Kommentare. Und bin immer ein bisschen auf Nadeln gewesen. Aber von den Zahlen her ist das nicht irgendwie gerade sofort durch die Decke, überhaupt nicht.
Also man redet von April bis Juni 2016.
Juli. Im Juli ist dann, es sind 3 Artikel gewesen, oder? Das ist eben losgegangen im April. Und dann im Mai hat es so das erste Mal einen Hinweis gegeben auf das iFinance, auf die Firma da, die geheime Entzug mit dem Beat Barthold, mit dem Anwalt, der das Zeug gemacht hat. Den hat man ja gesehen im Handelsregister. Und dann im Juli vom gleichen Jahr hat es dann die, ich nenne das so ein bisschen den Datenabwurf gegeben. Dort hat es dann richtig viele Daten gegeben über all die Vorabgeschäfte.
Also das sind die gestohlenen Bankdaten? Was die auftauchten Bankdaten?
Was auch immer. Ich sage dazu nie etwas und werde auch nie etwas sagen.
Gut, Sie müssen sich da nicht belasten.
Ja, nein, nicht einmal. Ich sage, also man kann sich ja alles, jeder kann denken, was er will. Ich sage nicht einmal irgendwie, was für eine Konsistenz da vorhanden war. Ich rede einfach von Informationen. Ich habe Informationen gehabt und mit diesen Informationen gearbeitet.
Gut, jetzt gibt es verschiedene Sichtweisen auf diesen Fall. Sagen wir mal die Sichtweise Stocker Vinzenz. Wie würden Sie die zusammenfassen?
Ja, was meinen Sie jetzt mit Sichtweise Stocker, dass alles ja gut ist?
Nein, ich meine nicht so. Aber es werden, nein, ich bin jetzt im April, Juni, Juli 2016. Ich meine, da tauchen einfach geheime private Daten auf Ihrem auf Inside Paradeplatz.
Da also, kommen jetzt solche Artikel, die recht brisant sind. Genau.
Die brisant sind, aber auch Bankgeheimnisse, Verletzung im Hintergrund
ja,
könnte sein.
Ja, das sagen ja, Sie. Gut.
Nein, aber dass die keine Freude haben, ist logisch.
Dass die keine Freude haben, also, aber das ist ja Alltag, dass die keine Freude haben, wenn man über sie schreibt. Das ist jetzt noch nicht so besonders.
Ja, aber wenn jetzt Ihre Bankdaten, ich jetzt morgen über Ihre Bankdaten podcaste, dann haben Sie sicher auch keine Freude.
Ja, also ich weiss, ja, keine Ahnung. Also ich habe Informationen gehabt und habe die spannend gefunden, wichtig, habe gesehen, da geht es um ziemlich viel und habe das gebracht. Ja. That's it. Und dann Freude, nicht Freude. Keine Ahnung. Ich meine, im Grunde genommen nehme ich mal an, dass Vinzenz Stocker schon bei der ersten Story gemerkt haben, hoppla, das ist nicht gut.
Dann haben wir die Sichtweise von dem, wo die Geheimnisse geleakt hat.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Hm. Jetzt muss ich Ihnen sagen, wir haben auch schon so Geschichten gehabt, wo Leute Sachen geleakt haben und dann erscheint der Text und dann werden ja immer die Leute unkenntlich gemacht, die es geleakt haben. Ist ja logisch. Aber das führte dann zwangsläufig dazu, dass dann das vielleicht auch auf die Falschen zurückgeht. Also ich bin dann einmal auch schon im Verdacht gestanden, dass ich Ihnen so etwas geleakt habe, was ganz und gar nicht gestimmt hat.
Also in einer anderen Geschichte? Oder?
Ja, in einer ganz anderen Geschichte. Also das ist ja dann unter
Umständen... Und dann hat das Ihnen jemand gesagt? Ich dachte, du bist das gewesen, oder?
Nein, mir ist gratuliert worden, was ich jetzt da wieder für super intrigant spiele. Und dann habe ich müssen sagen, sorry, es bin nicht ich gewesen.
Demal nicht.
Ja, danke, hässig. Aber, eben das, aber reflektieren Sie denn das, dass das allenfalls auch auf etwas Falsches zurückkehren könnte?
Das ist ja, gut, also der Job, Frage. Nein, die Frage ist natürlich, zielt natürlich mitten ins Kerngeschäft. Oder? Der Job von uns Journalisten, die da ein bisschen sagen wir, auf einem dünnen Eis sich bewegen, weil es manchmal, eben um viel geht und auch wer weiß überhaupt, ob etwas heikel ist. Der Job ist es, einfach sicherzustellen, dass nie etwas passiert. Ich meine, ich stehe vorne und schreibe und mich sieht man. That's it, oder? Wir hatten den Fall Hildebrand gehabt, im Dezember 11, Januar 12. Und ich meinte, der Fall Hildebrand hat ja dann sogar zu dieser Verschärfung geführt, im Bankgeheimnis. Oder? Und dort ist ja dann die Weltwoche das treibende Medium gewesen und hat eigentlich die ganze Story gebracht, wie eben dass der Herr Hildebrand effektiv für Insider-Geschäft gemacht hat. Und dort ist ja dann am Schluss nachher alles eigentlich oben runtergekommen und die Leute, ein Techniker von der Bank Sarasin, ist dann vor dem Richter gestanden. Und ich meine, das ist eine Tragödie. Das finde ich und da hat nie jemand irgendwie gross etwas gefunden in den Medien. Aber ich finde das schrecklich und das darf einfach nicht passieren.
Ja, wir haben ja gar keine Whistleblower-Kultur in der Schweiz.
Ja, also, nein, man muss es so grob nicht sagen. Eigentlich kommen die Whistleblower zuerst einmal dran.
Eben, ja. Ja, wir haben keine Kultur. Wir bestrafen sie zuerst und die anderen nicht. Ja, ja. Jetzt, sagen wir, ich kann nur einfach spiegeln, dass das allenfalls für andere kann unangenehm sein, wenn da eben Quellen unkenntlich gemacht werden. Jetzt, was ist Ihre Sicht auf den Frühling 2016? Also, Sie haben eine geile Geschichte.
Ja, es ist natürlich mehr, oder? Ich meine, für mich ist der Tag immer dann gut, wenn ich am Morgen weiss, ich habe eine gute Geschichte, wo einerseits wird ein bisschen fegen, dass die Leute die lesen wollen, weil sie ja gut tönt und so, aber eben auch nicht nur einfach ein bisschen Sexappeal hat, sondern wirklich auch noch einen Kern hat, der irgendwo eben wichtig ist und finde ich auch ein bisschen recherchiert ist oder einfach etwas hergibt, oder? Ein bisschen Substanz zumindest. Dann ist mein Tag schon, bevor ich es geschrieben habe, ist eigentlich gut, oder? Dann gehe ich am Morgen ins Büro und bin schon zufrieden, weil ich weiss, das kommt gut, oder? Und da ist natürlich schon noch ein bisschen mehr gewesen, weil, es ist klar gewesen, das hat auch der Herr Vinzenz ja dann in der Antwort der SMS so zum Ausdruck gebracht, da geht es jetzt zur Sache. Das wird jetzt richtig heavy.
Gut, jetzt hat man als Anwalt hast eigentlich so drei Grundstrategien mit den Medien. Die erste Strategie ist, du ignorierst. Das ist in dem Fall ja nicht passiert. Die zweite Strategie, man geht ins Gespräch. Und die dritte Strategie ist, drohen. Und ich nehme an, die haben in dem Fall zu der dritten Strategie gegriffen.
Also eigentlich im Vorfeld all drei Sachen sind drin gewesen. Also ich habe ja den Herrn Vinzenz kennt als Journalist, mit ihm immer wieder mal ein Gespräch geführt am Telefon, habe seine Handynummer gehabt. Und dann habe ich ihm angerufen, am 4. April. Dann hat er nicht abgenommen, hat retour per SMS geschrieben, er sei gerade unabkömmlich, am Reisen oder irgendetwas. Um was dann gehe ich? Und dann habe ich mich so ein bisschen angetastet mit Fragen. Ich habe nicht gerade irgendwie quasi Katze zum Sack ausgelassen. Und irgendwann hat er dann mal gefragt, ich sei ja schon auf den Herrn Stocker zugegangen und irgendwie auf die Reifeisen. Und da komme ich gar nicht so recht raus. Und was das gehe ich? Was denn wirklich das sage, was ich will wissen, oder? Es sei ein bisschen verwirrt. Und dann habe ich dann gesagt, ja, es geht um die 2,9 Millionen Zahlung vom Herrn Stocker an ihn zu einem heiklen Zeitpunkt rund um die erste Ausschüttung im Fall Investnet. Und dann ist er wie von der Tarantel gestochen, ist er retourgekommen, per SMS. Also er hat wirklich Spuren hinterlassen. Und er hat gesagt, das sei eine verdammte Schweinerei, nur schon so eine Frage zu stellen. Er werde jeden dran nehmen mit dem Bankgeheimnis und überhaupt mit Juristen. Wer da durch die Züge in die Welt setzen, es gehe um eine Immobilie im Tessin, es gehe ja niemand etwas an. Dann habe ich zurückgeschrieben, vielen Dank. Und dann ist die Story gekommen.
Und nachher hat man Strafanzeige gemacht?
Nein.
Wieso nicht?
Ja, Strafanzeige wäre ja dann ändern. An mir gewesen, oder? Jetzt im Rückblick.
Also, wegen der Drohung?
Nein, eigentlich eher wegen all dem, was die gemacht haben.
Aha, ja gut, sie hätten die Tat einfach können, nicht eine Story machen, sondern die Staatsanwaltschaft übergeben.
Ja, ich sage nicht, wie, was, wo, aber ich meine, das ist ja einfach alles im Strafrecht,
wie wir es heute wissen. Aber sie machen ja irgendeine Verletzung von Geschäftsgeheimnis, zumindest eine Verletzung von Bankgeheimnis.
Ja, also ich mache, was ich mache. Also, Sie können aber jetzt noch 100-mal sagen, dass irgendetwas ist. Ich meine, was soll ich denn? Ich bin Journalist und schreibe und habe da etwas gebracht, das ich gewusst habe. Das wird jetzt sicher ein harter Lauf. Und Vinzenz hat droht, okay. Das ist auch nicht außergewöhnlich.
Ja, ja, aber es ist nicht zu rechtlichen Schritten
gekommen. Nein, es ist gar nicht passiert. Nein, nachher ist dann relativ ruhig gewesen. Lustigerweise ist Herr Vinzenz gerade in dieser Phase noch im Gespräch gewesen als Präsident von der Bankenvereinigung. Allerdings haben dort die wirklich mächtigen Leute im Hintergrund oder in so einer Position besetzen, haben dort schon ein bisschen mehr gewusst. Das habe ich aber dann viele Jahre später erfahren. Er ist dann nicht in die Grenze gekommen. Und dort konnte ich mit ihm noch mal ein ganz normales Gespräch führen. Ich weiss gar nicht, das haben wir glaube auch über SMS geführt. Mündlich haben wir uns nie mehr gehört. Und dann war es ganz nett gewesen. Ich habe ihn gefragt, ob er da im Rennen sei. Er hat gesagt, nein. Und dann hat er mir aber gesagt, was er findet, müsste jetzt für eine Figur an den Posten kommen.
Meine Frage vorher. Mir ist nicht darum gegangen, sie aufs Glatteis zu führen. Sondern ich habe gemeint, in gewissen Artikeln von Ihnen, in seinem Paradeblatt, eine gewisse Emotionalität gespürt zu haben. Okay. In Bezug auf die Story. Ja. Also, ich habe das Gefühl,
von mir, also wie ich geschrieben habe?
Ja, dass Sie sich wirklich plagen gefühlt haben.
Ja gut, also irgendwann später sind sie dann schon gekommen.
Ja.
Aber erst anderthalb Jahre später. Also dort, wo dann das Wasser im Hals gestanden ist, sind sie dann gekommen mit Klagen. Aber am Anfang nicht.
Also, aber hat man dann nie ein Gespräch gesucht? Sondern man ist dann...
Nein, also das war ja lustig. Also ich habe ja dann einfach weitergeschrieben. Eben einmal hat es das Intermezzo gegeben mit der Bankenvereinigung. Da ist dann wieder die ganze Seite zu und her gegangen. Nachher ist eben die Story gekommen, mit dem Bartold. Und dann ist dann der Julei gekommen, wo dann wirklich all die Geschichten gekommen sind. Also Comtrain, das war ja vorher noch nicht der Fall gewesen. Vorher war einfach Investnet. Comtrain, das ist der erste Fall. Eurocation, der zweite. Und Investnet, der dritte. Und was dann nachher später noch ist, die Genfer-Geschichte, die ist mir neu gewesen. Mhm. Und spätestens dort war ja eigentlich klar gewesen. Also, ich meine, dort ist schon hinter der Kulisse ja ganz viel passiert, was wir erst später vernommen haben. Und dort ist lustigerweise auch ruhig geblieben. Aber nachher hat sich schon das Klima verschlechtert, oder? Ich habe meistens mit einem Pressemenschen zu tun gehabt, als Verbindungsglied. Der ist ein langjähriger Mann von Vinzenz bei der Raiffeisen und ist auch Teil des Verfahrens. Der hat dann immer gesagt, du, jetzt musst du aufhören, oder? Jetzt kannst du nicht so weitermachen. Da ständig irgendwie solche Storys bringen, an den Haaren herbeizogen. Das ist jetzt für Vinzenz und Stocker nicht mehr tragbar. Also, das nächste Mal müssen wir andere Seiten aufziehen. Und das war alles noch in der Anfangsphase gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, also, das fände ich jetzt eigentlich ein bisschen blöd, weil wir können ja mal zusammensitzen, zum Beispiel. Wäre ja eine Variante. Einfach mal die Fragen beantworten, statt nur immer einfach irgend alles abwimmeln. Und dann war das so ein Droll-de-Guerre-Verhältnis gewesen, so schützengrabenmässig. Und ich habe einfach immer wieder Fragen gestellt. Ich habe immer gesagt, ja, also, jetzt springt niemand auf. Kein Medium nimmt den Fall auf. Also irgendwie muss ich schon noch ein bisschen weitermachen. Und dann hat es dann im Sommer 2017 wiederum das Thema mit Eurokaution. Habe ich dort noch etwas wissen. Und dort ist dann das Treffen zustande mit dem Vinzenz. Und mit dem Presse, mit dem PR-Mensch. Wir waren das dritte im Hotel Schweizerhof, im Hauptbahnhof. In der Suite.
Haben wir sie ganz klar.
Also, ganz klar, ja. Ja, das war gut. Aber das ist dann auch abrupt abgebrochen worden. Weil er hat dann so ein bisschen angeantwortet, ich habe ihn gefragt, das ist alles so harmlos gewesen, aber ich habe natürlich nur eine Frage eigentlich wirklich stellen, und das war, ob er eben die iFinance, respektive Reimagine, das Vehikel in Zug, ob er da beteiligt sei. Und dort hat er dann das erste Mal gar nichts können sagen irgendwie. Und nachher hat er irgendwie einfach angefangen, ein bisschen Kopfschütteln, Nein sagen. Und dann hat er dann abgebrochen, das Gespräch. Und dann hat dann eben der PR-Berater von ihm gemeint, also, hast du gesehen, es ist ja alles gut, es ist ja nichts, oder? So ist das gegangen.
Ich habe jetzt von Bert Stocker erfahren, dass anlässlich von seiner Hafteinvernahme, das ist die Einvernahme, wo dann der Staatsanwalt sagt, ich will Antrag stellen auf Untersuchungshaft. Und dort ist als zentrales Beweismittel, seien Artikel von Inside Paradeplatz genannt worden. Ist ja auch noch speziell, wenn man dann so das treibende Medium für eine Strafuntersuchung wird.
Ja gut, das habe ich nicht gewusst. Das ist jetzt neu für mich, ja. Aber das ist jetzt auch nicht so ein gutes Zeugnis für die Staatsanwaltschaft, oder? Die sollten ja selber etwas haben.
Es war nur eins von mehreren Sachen, ja. Aber also sie sind Teil von einer Strafe.
Ja gut, das hat man ja gemerkt im ganzen Prozess. Da ist ja dann immer mal wieder verwiesen worden auf Artikel in einem Medium oder dann auch konkret zu inseparaten Platz. Ja, also klar, das ist jetzt der Once in a Lifetime für mich als Journalist, ja. Okay, und ja, jetzt steht es vor dem Abschluss.
Also irgendwann ist offensichtlich viel Geschirr zerschlagen worden.
Ja, also sagen wir es doch so. Wo ich anfange an zu fragen, vor allem bei Vinzenz, aber auch noch ein bisschen bei Stocker, und dann anfange an zu schreiben, müssen die ja wissen, was es geschlagen hat. Und dann ist ja eigentlich nicht Geschirr verschlossenes Thema, sondern dann geht es um sehr viel.
Nein, ich meine mehr im zwischenmenschlichen Kontakt.
Ja, das, ich habe eigentlich lustigerweise immer Gefühl, nicht ein entspanntes Verhältnis gehabt in mir rein, zum Herrn Vinzenz. Irgendwie finde ich, er ist ein Typ, der viel mag wegstecken und so, dass er da so eine andere Seite noch hat mit seinen Ausflügen, das hat man ja nicht gewusst. Und dann bin ich schon glaube ich nicht so interessiert.
Also meine Frage, vielleicht ist sie jetzt auch völlig falsch, aber wenn Sie jetzt zurückdrehen sind, würden Sie sich dann jetzt wieder gleich verhalten?
Ja, klar, ja. Das ist gegangen, oder?
Ja, sagen wir, was man will.
Ja, also ich meine, nein, klar, ich bin ja nicht da, um irgendwie nicht quasi Stimmungen aufzuholen. Ich versuche, Storys zu haben.
Jetzt ist nächsten Mittwoch die Urteilseröffnung. Wagen Sie nur das Prognose?
Ja, ich habe schon das Gefühl, es gibt schon ein happiges Urteil, ja. Aber eine konkrete Prognose will ich nicht machen. Ich habe schon eine Idee, aber ja, das steht mir nicht zu.
Und deckt sich das, Ihre Vorstellung, deckt sich denn das mit Ihrem Rechtsempfinden?
Ja, ja. Aber ich meine, was ist Rechtsempfinden von einem Journalist oder von einem, der nicht Jurist studiert hat? Dann, ich meine, wir normalen Leute denken ja immer, das ist doch jetzt völlig gemein, was da einer gemacht hat. Und der muss doch jetzt richtig an die Kasse kommen. Aber er wird ja sicher können ungeschoren davon kommen oder nur ein bisschen etwas überkommen. Aber das ist ja einfach ein bisschen Stammtischgespräch, oder? Nachher gibt es halt das Recht. Ja. Und das habe ich natürlich rund um meine Medienfälle auch ein bisschen kennengelernt. Ich finde es einfach spannend. Ich sage oft, ich würde eigentlich, wenn ich noch mal zurück könnte, noch gerne Jurist werden.
Ich glaube, eben, Sie wären ein sehr guter Jurist.
Das weiß ich jetzt nicht. Nein, aber ich meine, am Anfang habe ich mich nur aufgeregt über Juristen. Und natürlich auch jetzt noch, wenn einer kommt oder ein Abmahnungsschreiben schickt oder natürlich, wenn es zum Äußersten kommt mit Klagen und so weiter, dann bin ich das erste Mal immer gerade am Boden unten. Das Herz fällt mir in die Hose. Also ich bin richtig geliefert, einen Tag lang. Und nachher geht es dann wieder, oder? Und dann nachher...
Also da stellt sich keine Gewöhnung ein?
Nein, leider nicht.
Leider nicht.
Ich schaffe das nicht. Ich bin dazu mit Mausenhaft. Aber ich meine, ich muss akzeptieren, ich teile aus, jetzt muss ich einstecken. Das mache ich, glaube ich, auch auf der kommunikativen Ebene. Aber das Recht ist eben ein anderes Schwert, oder? Und das trifft mich einfach immer dort, wo ich besonders verletzlich bin. Es geht um Geld und geht um das Ganze, die ganze Energie, die man da muss investieren muss. Für meine Meinung nach sehr wenig. Am Schluss verliere ich in der Regel. Und das ist dann einfach nur ein Urteil da, wo nicht viel bringt. Aber ich finde es noch interessant zu beobachten und zu analysieren, wie die unterschiedlichen Juristen argumentieren und was für Wege das gehen. Also ich finde es hoch kreativ, das Ding. Oder? So banal, trocken oder so bürokratisch, dass ihr Metier daherkommt, so lebendig ist es eigentlich hinten dran. Das ist ein bisschen mein Eindruck als Laie.
Und das ist vielleicht auch der Grund, dass sie eben auch immer mehr Strafrecht.
Ja, ich suche es nicht. Ich lasse mich treiben von einfach Informationen, wenn ich etwas höre und dann versuche, etwas zu machen. Also ich kann nicht sagen, das ist jetzt meine Leidenschaft, aber es zieht mich vielleicht, ja, es zieht mich dorthin, aber ich glaube mehr, einfach, weil dort ist ein bisschen Musik.
Und es ist jetzt schon erstaunlich, wie sehr man von Ihnen zittert.
Ah, das weiss ich natürlich nicht.
Ja, kommen Sie ja schon auch mit.
Nein, ja, das sagt man dann immer so ein bisschen, aber ich meine, was ist passiert? Inz hat angefangen vor 10 Jahren, dann nachher ist das grösser geworden. Und das ist natürlich letztendlich einfach mit Arbeit verbunden. Also, wie Sie ja, das jetzt auch gut machen, oder?
Danke.
Mit Abonnenten, einigen, vielen, wie Sie vorher gesagt haben, habe ich das auch einfach aufgebaut. Und da steckt natürlich Leidenschaft dahinter, sonst macht man das nicht, oder?
Und, ja, also und dann nicht und dann jeden Morgen.
Genau. Also es ist eigentlich eben mehr als einfach, also es ist wirklich eigentlich, es läuft über den Weg, dass ich eben schon ein bisschen, das hat auch sehr viel billige Motive auf eine Art. Ich will der Erste sein, ich will der sein, der die Story hat, ich will, dass er ein bisschen klopft. Ja, alles, was man würde an einem Seminar sagen, das ist aber gar nicht gut, oder? Deine Motivation. Aber ich habe das gerne. Und das treibt mich, oder? Und über den Weg habe ich das versucht und mache es bis heute gerne. Jetzt ist ein gewisser Gewöhnungseffekt da. Und jetzt kommen eben so Stimmen, wie Sie es vorher gesagt haben, ja und so. Das hat jetzt mit der Grösse zu tun. Aber im Vergleich zu den wirklich grossen Medien ist das immer noch Mikro. Also ist ja gar nichts. Aber ja, jetzt wenn ich eine Story habe, wird es natürlich gelesen und dann kann es auch ein bisschen Wirkung erzeugen.
Ja, es hat ja unglaubliche breite Wirkung in die ganze Welt raus.
Ja gut, also bei Vinzenz ist am Anfang gar nichts passiert. Eben, es haben alle anderen geschwiegen. In die Welt raus ist das jetzt auch erst, jetzt vielleicht noch ein bisschen um den Prozess herum, weil es so farbig ist. Da ist mal ein Artikel kürzlich in der New York Times. Okay. Aber sonst, was viel mehr um die Welt herumgegangen ist, sind die 72 Millionen von Daniel Vasella, damals, um 2013, wo ich auch bringen konnte. Oder dann der ganze Spionagefall von der Credit Suisse, den Sie bestens kennen.
Ja, das ist krass, was der Fall für einen Impact hatte. Und eigentlich war es ja ein Nullfall.
Ein Nullfall. Ja gut, das sehr erwarten. Also, wenn ich jetzt die Inside-Seite anschaue, dann hat es den Vasella gegeben, im 13., im 16. den Vinzenz und im 19. den Kahn oder der Spionagefall bei der CS. Jetzt ist 22, hoffentlich kommt etwas. Also, und jetzt von diesen drei, die drei sind ganz unterschiedlich. Von der Entstehungsgeschichte her, von der Bedeutung. Der Vasella ist interessant gewesen, weil alles zusammengekommen ist vom Timing her, ohne dass ich es richtig realisiert habe. Am Tag der Publikation war am Abend die Arena gewesen, zu der Minderinitiative, zum vielen Geld, das die Manager bekommen. Und dann hat das so Fahrt aufgenommen unter einem Tag. Und am Abend hat der Herr Vasella irgendwie gefunden, er müsse das bestätigen. Er hat zwar gesagt, er spende dann das Geld, aber mit dem hat er es bestätigt und hat es nicht besser gemacht. Vinzenz, 3 Jahre später, ist einfach eine Gratwanderung gewesen. In eisigen Höhen, sagen wir so 4000 Meter, also Schweizer Verhältnis, aber doch mit den Bade-Finken, da, mit den Plastikfinken auf dieser Höhe. Also da habe ich gewusst, okay, da kann also ich als Erster runterfliegen. Und dann, der Kahnfall war ein Tempospiel. Dort habe ich die Information bekommen und eigentlich auch den Hinweis, andere Medien sagen da schon dran. Und dann bin ich einfach gesäckelt.
Sie bringen dort den ersten Artikel, glaube ich, am Freitagabend?
Nein, am Freitagmittag. Ich habe gesagt, es war ein Tempospiel.
Ich glaube, aber Sie waren nicht der Erste.
Oh, das
war eine Enttäuschung.
Nein, der FAZ ist am Abend gekommen.
Ist die am Abend gekommen?
Ja,
die
sind am Freitagabend gekommen. Nein, okay. Das habe ich dann schon beobachtet.
Ah, das
wäre jetzt eine grosse Enttäuschung gewesen. Ja.
Ich habe mich dann eben gewundert, warum ein deutsches Medium schneller ist als alle auf dem Platz.
Nein, das, aber der Punkt, den Sie aufbringen, ist schon richtig. Aber ich muss jetzt, glaube ich, zu meiner Ehrenrettung sagen, es war am Abend und ich bin am Mittag. Aber gerade darum, weil ich eben den Hinweis bekommen habe, okay, das ist passiert und andere sind schon dran. Und dann ist mir einfach, habe ich gewusst, okay, das ist mein Job und ich will das und so bin ich. Ich muss das einfach als Erster rauslassen. Das ist ein wahnsinniges News, weil ich habe natürlich die Dimension gesehen von dem Fall. Oder der Kahn, der schon weggegangen ist und man hat gewusst, das ist alles ein bisschen eigenartig, der will jetzt direkt zur UBS über. Das geht eigentlich gar nicht, vor allem mit 3 Monaten Kündigungsfrist auf Konzernleitungsstufe. Gibt's nicht, oder? Was ist los? Und dann ist alles so ein bisschen zusammengekommen mit dem Tiam und so weiter. Und dann habe ich anfangen zu schreiben und gleichzeitig gerade ein Mail geschickt der Staatsanwaltschaft, also der Oberstaatsanwaltschaft, dort, wo der Mediensprecher sitzt. Er hat gesagt, können Sie bitte bestätigen, ich habe gehört, Kahn hat eine Strafanzeige gemacht und es hat Verhaftungen gegeben. Gut. Und dann geschrieben. Und wenn es schnell muss, bin ich relativ schnell. Und dann bin ich am CS natürlich gefragt, dort war die Tauchstation. Und dann bin ich eigentlich fertig mit dem Artikel und habe gesagt, gut, jetzt Copy-Paste über ins System über, damit es online geht. Und genau in dem Moment bin ich noch schauen, ist jetzt noch etwas reingekommen im Mail. Bumm. Hat es aufgeleuchtet, das Mail von der Oberstaatsanwaltschaft. Jawohl, wir bestätigen das. Das Zitat genommen, reingehängt. Und dann war alles drin. Es war nur ein kurzer Artikel, A4 Seiten. Habe sie dann mit einem extra Newsletter rausgekämmert, am Freitag, um 11:30 Uhr.
Und normalerweise arbeiten
Sie das? Nein, mache ich nicht. Nein, ja, und so extra Newsletter gibt es ganz selten. Und dann bin ich wirklich bachnass gewesen. Das ist echt wirklich, ich kann unbedingt wählen, einfach jetzt das zuerst haben. Eben, und dann am Abend habe ich dann den Hinweis bekommen von den Gesprächspartnern, ob ich gesehen habe, es sagt auch in der FAZ etwas gekommen, am Abend, oder?
Und dann, das wahnsinnig ist fundiert.
Ja, und dann habe ich aber auch gedacht, das ist jetzt schon speziell.
Das ist speziell.
Bei dieser Geschichte gibt es irgendwie einen Sprung von einem Block im Schiffbau, nicht irgendwo an die Wertstrasse oder da an die Teufelstrasse, wo wir jetzt alles miteinander reden, oder an die Falkenstrasse von der NZ, sondern über die Grenze hinaus nach Frankfurt. Wie ist denn das möglich?
Wir können Sie es auch nicht erklären?
Keine Ahnung.
Und da ist aber nie mehr etwas gekommen.
In der FAZ?
Ja, also vielleicht schon, aber nicht mehr so
drüben. Wir sind nicht mehr vorne dabei gewesen.
Ja, ja.
Ja, was ist Ihre Vermutung?
Nein, keine Ahnung.
Was ist es? Eins von diesen Rätseln?
Also mir blinkt es eben erst durch die FAZ auf.
Sie haben es erst gesehen?
Ich habe dann
Sie gesehen. Sie haben am Freitagabend in der FAZ gesehen. Ja, ja, gut, das ist das spricht für Ihr Bildungsniveau. so gesehen.
Ja, wissen Sie, ich bin ja Anwalt und in der Juristenszene ist ja dann Inside Paradeplatz zu dem Zeitpunkt. Also zumindest mir ist das nicht, meine tägliche Lektüre.
Ja, ja das könnte Ihnen das verargen. Nein, klar. Aber eben, das Spannende ist eigentlich wirklich nicht so sehr, dass das in den Medienkreisen schon ein bisschen umgegangen ist. Ich meine, das ist eine Geschichte, die hat ja müssen explodieren. Und wenn es Strafanzeige gibt und Verhaftungen da, der Frau Münsterstrasse mit sind, ist ja klar, dass das umgeht, oder? Ich habe den ersten Hinweis, glaube ich, schon 2 Tage vorher bekommen, dass irgendetwas passiert. Aber es war zu wenig. Es ist einfach so ein bisschen, oder? Da kann man nichts damit anfangen. Und dann ist es konkret geworden, am Freitagmorgen. Ich weiß noch genau, ich war im Migros, wo ich immer meinen Morgenkaffee nehmen gehe. Es war irgendwie 9 Uhr, bumm, ist das reingekommen. Und dann eben der Hinweis, andere sind schon dran. Und dann irgendwie Grind runter und Säckeln. Und dann aber der Sprung über zur Frankfurter Allgemeine. Und nachher war es ruhig gewesen. Am Samstag war nichts in den grossen Zeitungen gewesen. Keine hat es aufgenommen. Und aber am Nachmittag läuten wir den Sonntagsblick an. Am Samstagnachmittag läuten wir. Zuerst läuten wir einen an, eine wichtige Figur vom Finanzplatz. Und sagt mir, ja, die Geschichten, so, da stecke ich viel mehr noch dahinter. Da gehe ich so um wahnsinniges Zeug. Und dann komme ich abgehängt, Leute den Sonntagsblick an. Und ich habe natürlich gehofft, dass nach dem ersten Gespräch am Samstag, ich am Montag noch mal Munition habe für weitermachen, oder? Und dann habe ich gemerkt, oh je, wenn der Sonntagsblick kommt, dann werde ich auch eine ganz grosse Geschichte bringen, was dann passiert ist. Und die Sonntagszeitung hat es dann dort auch sehr gut gemacht.
Ja, es waren wilde Zeiten. Aber wir sind komplett vom Thema abgekommen. Eigentlich wollte ich mit Ihnen nur über den Vinzenz-Prozess reden. Ich danke auf jeden Fall vielmals für Ihren Besuch.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest, und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.